Ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Robin. Ich habe dich vor einiger Zeit auf YouTube entdeckt, weil einige Klienten mich auf dich aufmerksam gemacht haben, dass wir scheinbar einen sehr ähnlichen Seelenauftrag haben. Und du bist ja Psychologe und Autor und medialer Lehrer und ja, ich empfinde es so, dein Auftrag ist, den Menschen zu helfen, zu sich zu kommen und in die innere Mitte zu kommen. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind zu diesem Interview und ein Gespräch führen können darüber, wie wir die Dinge so sehen. Und bin sehr gespannt von dir, da auch noch einiges zu hören.
Ja.
Du sprichst in deinen Videos davon, dass die Schöpferkraft in uns ist, dass wir direkt angeschlossen sind, dass alle Möglichkeiten zu heilen und ja, die göttliche Kraft auch zu leben schon in uns ist und die Wurzel davon auch immer noch vorhanden ist, obwohl ein Teil davon okkupiert wurde durch bestimmte Systeme, die parasitär angelegt sind. Das ist auch meine Wahrnehmung. Wie würdest du das sehen? Wie gut können die Menschen heute noch auf ihre Schöpferkraft zugreifen, obwohl im Moment gerade für mein Empfinden sich dieses parasitäre System sogar noch ein Stück weit verstärkt hat?
Ja, es gibt Ebenen des Bewusstseins, da ist die Schöpferkraft noch vollständig da, noch vollständig vorhanden. Nur die wenigsten von uns haben Zugang zu diesen Ebenen. Also das normale menschliche Wachbewusstsein, mit dem die meisten Menschen hier durch ihr Leben gehen, ist davon abgetrennt und hat wirklich nur ein Kleinstbruchteil von dem, was wir schöpferisch eigentlich könnten. Also wir haben vielleicht so, ja, 3, 4%, möchte ich mal so ungefähr verorten, von dem, was wir durchs Bewusstsein schöpferisch tun könnten, vollbringen könnten. Und da ist einfach eine ganz, ganz große Diskrepanz von dem, wer wir sind, was wir als Möglichkeit, als Potenzial angelegt haben in uns und wie dieses Potenzial, was da ist, dieser Schöpfungsstrom, der eigentlich da ist, hier empfangen wird. Das ist vergleichbar mit der göttliche Strom wie ein reißender Fluss. Und dann kommen die Filter und die Filter und unten kommt nur noch so ein Rinnsal raus. Und es tröpfelt so in uns rein und das Tröpfelnde ist dann die Schöpferkraft, obwohl es ursprünglich ein großer reißender Schöpfungsstrom ist, dem wir zur Verfügung hätten.
Genau, so nehme ich das auch wahr. Und da gibt es ja doch große Unterschiede, ne? Wie stark jemand auf diese Schöpferkraft noch zugreifen kann. Wie bist du denn selbst dahin gekommen, zu einer Quelle der Schöpfung zu werden? Wie war dein Weg?
Ja, es war ein Weg der Entwerdung, würde ich sagen. Also, ich habe es nicht auf der Weise erreicht, dass ich irgendwas mir angefügt hätte, irgendwas dazugelernt hätte, sondern eher auf dem Weg, dass ich verlernt habe von all dem, was ich gelernt habe. Es ist auch wieder vergleichbar mit dem Glas, das voll ist, was ausgekippt wird und auf dem Boden des Glases, da findet es sich ganz natürlich an, ne, das, was uns alle verbindet. Und ja, es ist etwas, ein sehr individueller Weg. Ich habe es stark über den Meditationsweg, über den Retreatweg freigelegt, möchte ich sagen, bin immer noch dabei. Es gibt immer noch Schichten, wo ich mitbekomme, okay, hier weiche ich gerade davon ab oder hier setzen einfach noch Filter ein und einfach konsequent die innere Beobachtung anzuschalten, konsequent sich zu vergegenwärtigen, okay, Was glaube ich gerade zu sein und wo weiche ich von dieser Uridee des reinen göttlichen Bewusstseins ab? Und ja, es gibt ganz, ganz viele Wege und Möglichkeiten und letztlich ist das Leben selbst ja die Schule, um das, was wir im Bewusstsein kreiert haben, wieder aufzulösen auch.
Ja, genau. Wie gehst du damit um, wenn du einen Widerstand in dir findest?
Ich klopfe auch drauf ein. Nein, natürlich nicht. Das ist das, was der Widerstand machen würde, ne? Widerstand gegen den Widerstand drauf einhauen und sagen, ich will das nicht, ne? Die Anti-Haltung. Das ist aus dem Ego, ist es die erste Reaktion. Deswegen habe ich das gerade provokant reingebracht, ne? Den Widerstand durch Widerstand weiter festigen und fördern. Und wenn ich das wahrnehme, dann versuche ich erstmal innezuhalten, ein- und auszuatmen und erstmal rein in der Wahrnehmung zu bleiben. Okay, hier ist ein Widerstand zum Beispiel gegen dieses oder jenes Gefühl. Was geschieht? Und da möchte ich so ein geistiges Werkzeug vielleicht an die Hand geben, dass man Dinge, so Mechanismen, wie zum Beispiel ein Widerstand oder andere Abwehrmechanismen, dass man das wie in Zeitlupe innerlich beobachten kann. Man kann diesen Mechanismus ganz, ganz langsam und sequenziell werden lassen. Und dann kriegt man mit, okay, im Widerstand zum Beispiel spanne ich meine Kiefermuskulatur an. Mein Muskeltonus wird stärker, wird kräftiger. Es aktiviert sich ein Wegdrücken, ein Inneres, ein unterdrückender Mechanismus. Und so kann man auf der physischen Ebene, auf der geistig, auf der emotionalen Ebene ganz klar diese feinen Mechanismen auskundschaften, die dir einen Widerstand zeigen können. Ich persönlich bin immer wieder mit dem Widerstand gegen die Wand gefahren, dass ich mitgekriegt habe, ich komme damit nicht weiter. Und wenn ich so etwas merke, zum Beispiel ein Gefühl taucht auf, was Schmerz beinhaltet, und ein Widerstand kommt hoch. Also ich sage einfach ganz oft, dass es mich mitreißen soll, dass ich nichts mehr für mich behalten möchte, dass ich nichts mehr Eigenes aus mir heraus schöpfen möchte, sondern dass ich wirklich mit dem, was gerade ist, gehen möchte. Und dann in dieser inneren Haltung taucht der Widerstand eigentlich nicht mehr auf. So. Es ist eine feine Gratwanderung, mit dem zu gehen, ne? Also, und vielleicht der erste Schritt für diejenigen, die ringsrum nur Widerstände wahrnehmen, einfach wahrnehmen, dass es gerade so ist. Okay, ich bin gerade im Widerstand. Die Akzeptanz von dem, was ist, ist der erste Schritt zur Veränderung. Ohne Akzeptanz geht gar nichts.
Genau. Ja, sehr schön. Danke für die Übung. Das ist spannend. Ich mache das sehr ähnlich. Also ich glaube, ich war früher mit, ich weiß nicht, mit 20 hatte ich ein sehr ausgeprägtes Ego, ja, wie fast alle reifen Seelen. Und obwohl ich eben auch schon immer hellsichtig war, mit der Schöpfung verbunden und auch Durchsagen gekriegt habe und auch Visionen hatte, die so eintrafen, trotzdem bedeutet das ja nicht, dass man angekommen ist, ne? Und man ist immer auf dem Weg, genau. Weil das Ego ja ein Stück weit auch in die Materie gehört. Und
Absolut.
ja, und dann habe ich eben auch festgestellt, der Widerstand und dann der Widerstand gegen den Widerstand. Und bei manchen Menschen, die sehr weit von sich abgetrennt sind, ist es dann sogar wie Schicht für Schicht immer noch mal ein Widerstand. Und wenn man dann vorhat, diesen Widerstand zu zerstören, also ihn zu erschlagen, ja, wie du das gerade so schön genannt hast in dem Beispiel, das möchten ja die meisten, dann wird er immer stärker. Denn der Widerstand ist ja nichts anderes als eine Angst, ein Anteil in uns, der eigentlich ja, verdreht ist, weil er vor lauter Angst nicht mehr weiß, wohin und versucht, auf sich aufmerksam zu machen und braucht ja eigentlich unsere vollständige Annahme und Akzeptanz. Ne? Ich sage mal, alles, was wir ablehnen, binden wir destruktiv an uns.
Absolut.
Und nur dadurch, dass wir ihm wieder Beachtung schenken und es da sein darf und wir es eben auch vollständig annehmen, darf es wieder in Fluss gehen. Ne?
Ja. Ja, da gibt es diesen Spruch, what you resist persists. Also wogegen du Widerstand hast, das bleibt bestehen. Und ja, wenn wir jetzt uns die Welt anschauen und anschauen, was wir da noch ablehnen oder in Widerstand gehen, dann ist es klar, das kann, also das wird so lange bleiben, solange wir im Widerstand dagegen sind. Und es löst sich dann auf, wenn wir es wirklich reinholen. Und es ist eine Reise, ne? Also man braucht sich jetzt auch nicht vergewaltigen, dass man an dem Ort noch nicht ist, sondern einfach zu schauen, okay, wie kann ich mit dem, wo ich gerade im Bewusstsein stehe, am bestmöglichst den nächsten Schritt tun?
Genau. Das Urvertrauen ist dabei ja ein wichtiges Thema, ne? Wenn der Mensch nicht im Urvertrauen ist, dann schafft er diesen Schritt erstmal im Augenblick nicht, weil der innere Anteil, der ihn ja bisher auch beschützt hat, den man jetzt Ego nennen könnte, für mich ist das Ego, aber ich will es gar nicht bewerten in positiv, negativ, aber es ist ja eine Maske, ne? Persona heißt ja auch Maske, die den Menschen davon abhält, eigentlich seine Göttlichkeit zu leben, weil er erfahren hat, dass er dadurch vielleicht gelitten hat. Wobei er nicht weiß, ob er trotzdem gelitten hätte, wenn das nicht, nur wenn es anders gewesen wäre. Aber es ist eine Speicherung. Und das Ego glaubt, dass du das nur überlebt hast, dass der Mensch es nur überlebt hat, weil er eben sich verdichtet hat und in die Abwehr gegangen ist. Und dann ist es manchmal schwer, den Menschen auch begreiflich zu machen, dass Hingabe und Offensein nicht verletzbar macht. Und dann ist das Urvertrauen so erschüttert und dann versuchen sie Kontrolle zu übernehmen über alles. Und dann, wenn man dann den Widerstand hat, der sagt, dann wirst du ja das und das erleben. Das fand ich sehr schön, dass du das gerade auch gesagt hast. Dann hilft eigentlich nur, das Worst-Case-Szenario anzunehmen. Ne? Sagen, na und? Was
Ja.
soll passieren? Ich bin ewig. Ne?
Genau. Es kann uns nichts passieren. Das Schlimmste, was uns passieren kann, sind unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Gefühle. Nichts mehr, ne? Da kommt nichts mehr. Alles, was wir erleben, sind unsere Gedanken und Gefühle und vielleicht noch Empfindungen. Aber es ist einfach, ne? Diese gesamte Realität besteht daraus und es gibt nichts anderes. Und deswegen, ja, uns kann wirklich nichts geschehen. Auch wenn es sich für diejenigen, die gerade im Schmerz sind, echt real anfühlt und dieser Trost vielleicht nur ein kleiner Trost ist und dennoch, es sind nur unsere eigenen Gedanken und unsere Schöpfung entsprechend.
Genau. Aber viele Menschen wissen ja nicht, was sie dann mit ihren Gefühlen und Gedanken machen können. Ne? Die sind ja zum Teil, nehme ich das so wahr, wie eine Programmierung in der Matrix. Also ich nehme das manchmal so wahr, dass die Menschen unter so einer Art Hülle sind, die wie ein Webmuster ist aus Gedanken, Gefühlen, Glaubensstrukturen und Befürchtungen und ja, Aussagen darüber, was passiert, wenn sie so sind. Und dann erleben sie diese Wirklichkeit in dieser Kapsel und leben in ihrer Welt und begegnen anderen mit ihren Kapseln. Und oft unterhalten sich dann vier Menschen, ja, mindestens, obwohl eigentlich nur zwei sind, weil jeder hat so seine eigene Vision davon, wer der andere ist. Und verstehen sich nicht wirklich. Also ich erlebe oft, dass Kommunikation ein Riesenproblem ist bei Menschen, das zu transportieren, was man eigentlich sagen will. Mir ging es damals so, als ich die ganz große Bewusstseinserweiterung hatte vor 20 Jahren, wo dann eben sich alles öffnete und die Kundalini aufstieg und ja, mir alles Wissen auf einmal zuteil wurde. Da habe ich tagelang nur gelacht. Ja, ich war nur einem Einkaufsladen und habe wie ein Teenie den Einkaufswagen geschoben, habe ihn rollen lassen und habe nur gelacht und gegeiert, weil ich alles total absurd fand ab da, was ich vorher geglaubt habe. Und das ist aber das, was wir glauben, was real ist und dafür uns so sehr anstrengen. Und Kontrolle ist gar nicht möglich. Ich erinnere mich damals daran, dass ich gar nicht mehr sprechen wollte, weil ich den Eindruck hatte, dass ich mehr Schaden anrichte als helfe, sobald ich spreche, weil rein die Sprache schon dazu führt, dass ich eigentlich ein Missverständnis transportiere. Also ich liebe es zum Beispiel, mit Menschen stimmig zu schweigen. Ja. Können so wenige tatsächlich aushalten, weil dann ja die Blockaden hochkommen. Und komme ich nochmal darauf zurück, die Sprache und die Gefühle und die Vermittlung. Da liegt meiner Meinung nach auch oft der Knoten, dass die Menschen sich nicht verstehen. Also sie verstehen gar nicht, dass dieser Knoten in dem, was sie fühlen, denken und vermitteln, veränderbar ist, dass sie das gar nicht sind. Also sie halten sich für das, was sie nach außen tragen, obwohl sie ja eigentlich was anderes sind. Aber die Knoten dazwischen, die kann man ja lösen, ne? Also diese Knoten, die diese Vermittlung blockieren, die kann man ja verändern und lösen. Wie siehst du das? Du hast ja auch von dieser Lichtsprache und Seelensprache gesprochen. In anderen Videos habe ich gesehen, das fand ich auch sehr schön und sehr stimmig. Wie nimmst du das wahr, wie diese Vermittlung von Gefühlen und Gedanken geschieht?
Ja, ich nehme alles als Sprache wahr. Auf ganz verschiedenen Ebenen gibt es einfach verschiedene Formen von Sprachen, von Kommunikationsmöglichkeiten. Und die verbale Sprache ist halt die Verstandessprache, die Logiksprache, die Ratiosprache, die programmiert wurde, um uns in ein ganz bestimmtes Bewusstsein einzusperren. Also das ist Bewusstseins kodiert die Sprache, die wir jetzt sprechen, um uns in der Ratio festzuhalten. Und es ist ganz schwer, in der Sprache, ich möchte sagen, Gefühlswelten aufzuschließen. Die Gefühle haben eine ganz eigene Sprache, das Herz spricht eine eigene Sprache. Und die korrespondiert nur sehr gering mit dem, was wir halt mit Worten transportieren können. Deswegen bin ich auch ein Fan von nonverbalen Impulsen, die immer wieder reinkommen. Ne? Wir tauschen uns zu mehr als 80, 90% nonverbal aus. Nur ein winzig kleiner Bruchteil von dem, was gerade stattfindet, sind die Worte. Es ist ein feiner Austausch in unserer Mimik, Mikromimik, die ständig die ganze Zeit durch unseren Austausch hin und her fließt. Und da wird ganz, ganz, ganz viel vermittelt. Und das ist die Ebene, wo wir auch wieder, wenn wir da die Aufmerksamkeit drauf lenken, wo wir auch wieder andere Sprachen sprechen lernen können. Ne? Ja. Und das ist also mit der Verstandessprache haben wir uns einfach von der großen Einheitssprache der Natur des Lebens abgekoppelt. Aber die Herzenssprache zum Beispiel, die kann man mit jedem Tier ganz natürlich, intuitiv. Jedes Tier versteht menschliche Gefühle. Und du kannst jedes Gefühl auch intuitiv mit Tieren, mit Pflanzen, mit anderen Lebewesen einfach teilen. Das sind diese natürlichen Sprachen, die alles in der Natur begreifen und verstehen, aber halt nicht auf einer verbal-logischen Ebene.
Ja, genau, das nehme ich auch so wahr. Das ist, die Pflanzen sprechen zu mir und die Tiere von Kind an. Ich muss sagen, dass ich wirklich auch von Kind an mich mehr mit Pflanzen und Tieren beschäftigt habe und Menschen eher beobachtet habe und mich immer gefragt habe, warum sind die denn jetzt so? Heute verstehe ich das sogar, weil ich mich eben so intensiv auch mit Psychologie beschäftigt habe und so und jetzt auch wirklich nachvollziehen kann, auch auf der psychologischen Ebene, warum das so ist. Und ich erlebe das manchmal so, dass Pflanzen wirklich, wenn ich in den Wald gehe und es ist niemand in der Nähe, der das Feld stört, dann auch mit mir sprechen und mir was mitteilen, ganz fröhlich und kommunikativ oder was auch immer. Und sobald sich das Feld zuzieht, weiß ich, es ist ein Mensch in der Nähe, der das nicht verstehen wird. Das haben die mir sogar selber erklärt, dass sie gesagt haben, da kommt gleich jemand, der versteht das nicht. Und da kam tatsächlich dann ein Mensch vorbei, kurze Zeit später, der so sehr in der Materialität verhaftet war. Und das heißt, wir wirken auch auf die Felder ein. Die Felder wirken immer auch auf uns ein. Aber sie zeigen sich uns auch erst, wenn wir offen dafür sind, ne? Weil sie uns nicht erschrecken möchten, weil sie uns nicht irritieren möchten. Und nochmal zurück zu der Sprache, den Gedanken und den Gefühlen. Wenn die Menschen sich nun offen in ihrer Seelensprache ausdrücken möchten, zeigen möchten, dann tritt ja meistens diese Angst auf, was denken jetzt die anderen, werde ich angegriffen, wird es als Schwäche dargelegt, was ja auch oft passiert, die parasitären Systeme tun das tatsächlich ganz gerne. Aber es ist ja nicht immer so. Und es ist ja auch so, wenn wir in uns wirklich rund und stimmig unterwegs sind, dass sich unsere Welt und unser Feld ja auch wieder verändert. Das heißt also, wir sind vielleicht in einem parasitären System, was sich aber verändert, wenn wir uns verändern. Und dieser Weg kann natürlich darüber führen, dass Menschen von uns gehen und dann neue Menschen kommen. Aber es ist ja auch entscheidend, dass wir in uns wirklich zu Hause sind. Wie gehen wir da mit den Gefühlen und Gedanken um? Ich habe festgestellt, dass die Gefühle sehr stark von den Gedanken beeinflusst sind. Das heißt, wenn ich ein Gefühl habe, wie Freude zum Beispiel, ich glaube, dass wir in unserem Herzen nur Liebe und Freude sind, nichts anderes, wirklich nur Liebe und Freude. Und dann kommt vielleicht ein Gedanke, der sagt, ja, aber du musst aufpassen, das und das passiert. Und dann kommen Bilder, Erinnerungen. Und dann geht der Mensch zu in die Enge, dass die Angst. Und dann treten Verhaltensmechanismen ein, die dazu führen, dass wir wieder in der verspannten Wirklichkeit leben und uns nicht mehr transportieren können als das, was wir wirklich sind, auch dem anderen uns zeigen können. Weil natürlich auch abhängig davon ist, was unser Gegenüber in der Lage zu empfangen ist. Es ist ja immer ein Sender-Empfänger-Prinzip, ne?
Ja, es ist tatsächlich geht es so weit, dass man, wenn man sich gegenseitig Felder zur Verfügung stellt, dass der andere durch das zur Verfügung gestellte Feld auf einmal Einsichten bekommt. Ich habe das, wenn ich zum Beispiel mit meiner Partnerin zusammen bin und sie ein ganz, ganz starkes energetisches Liebesfeld zur Verfügung stellt, dann brauche ich einfach nur in der Nähe davon zu sein und ich habe auf einmal Erkenntnisse und Einsichten, die ich außerhalb dieses Feldes nicht hätte. Und so können wir füreinander wie Art Geburtshelfer sein. Das ist eigentlich die subtilste Form, Informationen zur Verfügung zu stellen, einfach nur da zu sein und das Feld zur Verfügung zu stellen, in dem der andere aus sich heraus dann die Erkenntnisse und Einsichten bekommt.
Genau.
Ja.
Ja, das kenne ich auch. Ich habe das sogar teilweise so gehabt, dass ich einen Termin mit neuen Interessenten gemacht habe, mit Klienten, die eine Beratung bei mir wollten. Und ich mich mit denen sehr intensiv beschäftigt habe vorab. Das mache ich manchmal ganz gerne, dass ich dann schon mal nach Fotos gucke, wo liegen die Probleme und so. Und mir das Ganze angucke, mich darauf vorbereite. Und in dem Moment, wo mir klar war, was das ist, da bin ich ja mit meiner Aufmerksamkeit reingegangen, hat sich das bei denen schon gelöst und die haben mich kurzerhand ja kontaktiert. Das hat sich jetzt erledigt. Ja, das Problem, das hat sich aufgelöst. Das ist wirklich regelmäßig passiert. Und oder dass Klienten sagen, allein dadurch, dass du da mit drauf schaust, Nicole, öffnet sich das Feld und es fängt an zu heilen. Oder wenn ich mit Klienten arbeite, die selber sehr hochschwingend sind, dass wir in ganz andere Felder reisen können gemeinsam, die mir folgen können bis zum Ursprung der Seele und durch deren Feld, weil sie ja nochmal eine andere Ladung haben. Wir sind ja alle mit einer speziellen Ladung hier, nie mit derselben, sondern vielleicht ähnlich, aber Gott sei Dank ein Mosaik von vielen Möglichkeiten, dass ich dadurch neue Räume, neue Erkenntnisse eröffnen, Gespräche, die einfach unglaublich sind, weil unser Feld gemeinsam einfach was viel Größeres hervorbringt als die beiden zusammen. Weißt du, wie ich meine? Also es multipliziert sich, ne?
Ja, 2 ist ja nicht das Doppelte von 1. Und zu dritt sind wir nicht dreimal so stark wie ein Einzelner, sondern die Summe ist immer größer als die einzelnen Teile. Und das ist der Zauber, der uns im Miteinander einfach aufblühen kann. Ne, wenn wir mitbekommen, ein höheres Bewusstsein kommt immer in den Momenten, wo wir im Miteinander zurücktreten, Raum schaffen, damit sich etwas hineingeben kann. So, und das sind, jeder wird es erfahren haben, in der einen oder anderen Form, in Gesprächen, in tieferen Formen des Miteinanders. Das sind diese heiligen, besonderen Momente, wo man mitbekommt, okay, wir werden gerade aus dem Weg geräumt und es beginnt etwas Höheres zu sprechen. Ja, oder sich auszutauschen.
Ja, richtig. Das heißt, die Blockierungen brauchen häufig einfach unsere Aufmerksamkeit, unser inneres, reines, ja, Licht. Ich finde ja immer schwierig, von Licht zu sprechen, aber dieses wirkliche, innere, warme, göttliche Licht, das ist unsere Aufmerksamkeit, unsere volle Präsenz. Und wenn wir dem Raum geben, dann entfalten wir uns ganz automatisch, ne? So.
Ja, wenn die Blockaden entsprechend gelöst sind, ne? Und ansonsten, also es gibt ja auf verschiedenen psychischen und auch spirituellen Ebenen so Öffnungserfahrungen und die lassen uns genauso weit, wie wir es gerade erfahren können. Irgendwann stoßen wir immer an die Innenwand unserer Eierschale, die es noch zu durchbrechen gilt. Und wenn die durchbrochen ist, kommt wieder eine weitere Schale. Schicht um Schicht, ne, ist unser Bewusstsein aufgebaut und so können wir halt Stück für Stück diese Schichtmatrizen, in denen wir uns eingefangen haben durch unsere eigene Schöpfung, durch unsere eigenen Gedanken und das, was wir dann sozusagen als Außen in Resonanz dazukommend da uns um uns herum gebaut haben, können wir das so aufbrechen. Aber es geht halt nur, ne? Die Tür geht nur von innen auf. Es ist so gut wie unmöglich oder unmöglich von außen eine Tür zu öffnen, wenn derjenige sie von innen verriegelt hat. Und so können wir nicht anders als einfach immer wieder nur Angebote zur Verfügung stellen, Präsenz zur Verfügung zu stellen, damit dann von innen heraus es aufgehen kann.
Ja. Du kennst bestimmt auch diese Frage, ne, von anderen, die dann anderen helfen wollen, die eigentlich jemandem helfen wollen, der keine Hilfe will, was ja eher ein Co-Abhängigkeitsmuster der Person selbst ist, ne, die sich ja vielleicht nicht wertvoll fühlt, wenn sie nicht helfen kann. Ich denke mal, das ist nicht der richtige Ansatz, um zu helfen und versucht dann immer darauf hinzuweisen, eher mit dem Schatten da drin zu arbeiten, also mit dem eigenen inneren Anteil, der sich nicht befreien lassen will, anstatt eben an jemandem zu arbeiten, der keine Hilfe möchte, weil das jeder darf ja auch seine Erfahrungen machen, ne? Jeder Mensch darf auch im Leid sein. Es kann sein, dass uns das eben wehtut, weil uns das an uns selbst erinnert in Bereichen, wo wir noch nicht heil sind. Aber jeder darf seine Erfahrung machen. Das ist auch, glaube ich, mit die schwerste Erkenntnis, habe ich festgestellt, dass wenn Menschen schon sehr weit sind und sehr lange mit mir gearbeitet haben und dann irgendwann wirklich sehr weit gekommen sind, dass sie an dieser Stelle haken, dass sie sagen, Nicole, dass ich kann es schwer ertragen, dass es so viel Leid auf dieser Welt gibt. Das ging mir auch so, ja, vor langer Zeit, dass ich da wirklich Bäche geweint habe und gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass ich das, dass ich nicht irgendwas, ja, so tun kann. Also natürlich kann ich was im Einzelnen tun, aber und da hat die Schöpfung geantwortet, das ist die größte Liebe der Welt, die du bringen kannst. wenn du das erlaubst, wenn du erlaubst, dass auch das Böse da sein darf und dass auch das die Wahl des eigenen Leids sein darf. Denn jeder bekommt ja seine Chance, diese Blockaden aufzubrechen. Er muss es nur wollen. Und wir dürfen den Menschen das nicht wegnehmen.
Absolut. Wir wissen ja auch nicht, was sich eine Seele entschieden hat, wofür sie hergekommen ist, was auf ihrer Agenda steht. Und ganz, ganz große Transformationen finden einfach hier durch, ich möchte sagen, das Transformationsfeuer Leid auf diesem Planeten statt. Es ist einfach mal so. Und ich habe in meinem Weg, ich war am Anfang sehr auch in dem, dass ich das Gefühl hatte, ah, so viel Missstände in der Welt, und dann auch sehr stark auf diesem Helferpol gewesen, dass ich die ganze Zeit versucht habe, da was zu korrigieren. Und ich habe gemerkt, mit der Zeit bin ich in mir immer weiter zurückgetreten, immer ruhiger geworden, weil ich merke, ich kann mir ja immer nur selbst helfen. Ne? Der andere ist ein Teil von mir. Und wenn das in mir geklärt ist, dann brauche ich da draußen auch nicht mehr weiter zu helfen, sondern dann wird mein Wirken, mein Helfen, bekommt dann so subtile Ebenen, dass es einfach nur noch um das Feld geht, was zur Verfügung gestellt ist. Ne? In bestimmten Feldern sind bestimmte Themen schon gelöst. Und wenn das Gegenüber offen ist, diese Lösung zu empfangen, dann braucht sie einfach nur in dieses Feld reinspüren und es löst sich von selbst. Ja, und ja, viele Helfer, die Gutes wollen, Gutes wirklich intentionieren, ja, heilen sich in ihrer Projektion. Aber das funktioniert natürlich so nicht. Und das ist eine wirkliche Schwierigkeit, dass wir ja viel wollen, auch im Gebiet der Heilung, aber gar nicht wissen, was uns wirklich gut tut. Und da zurückzutreten und zu sagen, okay, ich lasse es zu, dass ich zurücktrete und dass mir gezeigt wird, worin gerade die größte Heilung geschieht. Ganz viele, auch gerade in der spirituellen Szene, Heiler, die haben dann eine Idee, wie es richtig ist und wie es sein sollte und wie es nicht sein sollte. Und das ist sehr gefährlich, weil wir dann aus uns selbst operieren, ohne zu erkennen, dass gerade das, so wie es ist, ja vom Leben inszeniert wurde, um genau diesen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Also ich kriege immer mehr mit. Je mehr ich mich selbst abschaffe und zurückhalte in meinen Impulsen, desto mehr erkenne ich, dass das große Ganze schon alles so eingerichtet hat, dass einfach alles den bestmöglichen Weg geht. Ja, und da gibt es dann auf einmal auch nichts mehr zu tun.
Genau.
Ja.
Das habe ich auch so wahrgenommen. Genau. Ich werde nie vergessen, wie ich habe auch wahnsinnig viel meditiert, so zwischen 20 und 40 und wirklich manchmal wochenlang mich völlig rausgezogen, dass ich hinterher kaum noch sprechen konnte, weil ich erstmal wieder reinkommen musste. Und es war total wichtig, weil da dieser Übergang eben auch stattfinden kann, ne, so. Dass ich Gott gefragt habe, ich habe die Schöpfung gefragt, also mit Gott meine ich immer die Schöpferquelle, die allerhöchste göttliche Ebene, dass ich dann gefragt habe, aber es ist gut, wenn ich jetzt hier so viel rumsitze, ich bin ja nicht hilfreich, ja, also ich wollte auch immer irgendwie helfen. Und da hat die Schöpfung gesagt, du würdest das für dich jetzt tun, ja, weil du dann vielleicht das Gefühl hast, ne, so du hast dann wieder einen Sinn, aber du musst erstmal damit fertig werden, dass du eigentlich, ja, dass dieses Ego, wie du sagst, abschaffen, ja, zu transformieren, dann kann man ein sehr gutes Instrument sein, ja. Und ab da habe ich angefangen, das immer mehr abzubauen und festgestellt, dass wenn ich rein auf dem Sofa sitze und meditiere oder an einem Bach sitze und bin ganz in Schwingung mit der Welt, dass das, was wir in dem Moment bewirken, weil wir so frei sind und weil wir so, ja, diese Energie frei fließen lassen können in das gesamte materielle Feld, dann sogar ganz besonders wirksam sind. Nur dann lösen sich eben Sachen bei Menschen und Wesen und in der Matrix, die wir nicht berechnet haben und wo es auch hinterher kein Lob oder kein Zuspruch gibt. Ja, so, wir erfahren das nicht, aber das ist nicht wichtig. Es ist ja nur wichtig, dass wir einfach im Sein sind und dadurch hilfreich sind. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man braucht, um auch heiler zu werden und auch zu wissen, wann man Nein sagen muss, ne? Ich erlebe das auch so, dass mit sehr viel Sorge, dass ich beobachte, wie viele Menschen unterwegs sind, die denken, sie können einfach Heiler oder Coach werden und auch mit Magie arbeiten und andere sich darauf einlassen, weil sie glauben, es ist was Gutes und eigentlich eher wieder gefangen genommen werden. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass man eben wirklich freigelassen wird und zu schauen, welche Art von Licht ist das tatsächlich? Ist es luziferisch oder ist es wirklich göttlich? Und bin ich frei? Kann ich jederzeit wieder gehen? Oder werde ich Gehirn gewaschen? Werde ich regelrecht oder muss ich Symbole benutzen oder irgendwelche Dinge, die sich eben wieder festbrennen? Also das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung für viele, die auf dem Weg sind, ne? Wie siehst du das?
Ja, die Resonanz führt genau die zusammen, die gerade zusammengeführt werden sollen. Ne? Auch wenn ein Heiler mit luziferischem Licht arbeitet, wird zu ihm auch nur der kommen, der ein Thema damit hat. Und entsprechend wird dieses Thema dann angetriggert. Also auf der Ebene tut jeder genau den Dienst der Resonanz entsprechend, der gerade wichtig ist. Also ich habe da wirklich dieses, alles hat auf seiner Ebene seine Daseinsberechtigung. Auch die schrägsten Geschichten haben auf ihrer Ebene mit ihren Resonanzen ihre Daseinsberechtigung. Und alles, was ich tun kann, ist auf meinem Resonanzfeld die Sachen herauszugeben, gelöst zu präsentieren und ja, die Menschen, die entsprechend in Resonanz gehen, ne, kommen dann und das Feld verstärkt sich. Also das ist etwas, was ich mitbekomme, dass gegenwärtig so stark diese höheren Felder geöffnet werden für diejenigen, die bereit sind, dort reinzugehen. Wir erleben Geschwindigkeiten, wo Bewusstseinsentwicklungsprozesse einfach, die früher Jahre gedauert haben, die jetzt in Wochen gelöst werden können. Es ist wirklich eine ganz, ganz großartige Zeit. Ja.
Das stimmt, ja. Und da, wo viel Licht ist, da entsteht ja auch viel Schatten.
Auf der Dualitätsebene, ja, genau.
Nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe den Eindruck, genauso wie du, dass das viel, viel schneller geht als früher, dass die Menschen sich befreien können. Aber gleichzeitig erlebe ich auch, dass eben die dunkle Seite viel mehr in Anstrengung ist, auch eben wieder Macht zu behalten. Manchmal kommt mir das vor, als spitzt sich das so auf eine Spitze zu. Was denkst du, wird uns da noch erwarten?
Ja, das Ende der Fahnenstange haben wir noch nicht erreicht. Also es ist auch meine Wahrnehmung, dass wir wie in so einem Zuspitzungsprozess oder so einem Verdichtungsprozess sind. Beide Seiten fahren gerade massiv hoch, beziehungsweise die Schwingung steigt und die anderen Kräfte versuchen einfach, alle Register nochmal zu ziehen, um ihre Machtposition aufrechtzuerhalten. Und letztlich ist es ein Grundringen zwischen ja, psychologischen Kräften oder psychologischen Ebenen. Es ist einmal die Getrenntheitsebene, die Ego-Ebene und all das, was aus dem Bewusstsein der Trennung geschaffen wurde, ne, die ganzen hierarchischen Strukturen, Strukturen auf dieser Welt und dann auf der anderen Seite das göttliche, non-hierarchische Bewusstsein, was wirklich allem die gleiche innerste Essenz zuspricht. Und die beiden Grundkräfte der Existenz ringen gerade hier miteinander, beziehungsweise eigentlich ist es, wenn man es auf der Kampfesebene sieht, führt das Ego-Kampf gegen sich selbst oder die egonalen Strukturen Kampf gegen sich selbst, um sich irgendwann selbst zu zerstören, damit das Wahre darunter hervorkommen kann. Ne? Das ist ja, der Kampf ist ja nur einseitig, das Göttliche kämpft ja nicht gegen das andere kämpft gegen sich selbst, zerstört sich selbst und so wird die Wahrheit wieder geboren.
Das finde ich immer sehr tröstlich, diesen Gedanken. Wenn ich dann manchmal beobachte, wie stark das im Augenblick wird und meine Visionen mir auch sagen, dass wir da noch einiges zu erwarten haben, auch aus Ecken, von denen wir im Moment noch nicht oder ein Großteil der Menschen noch nicht damit rechnet. Aber ich weiß und es weiß ich einfach aus Erfahrung und auch aus dem, was die Schöpfung mir immer wieder sagt, dass das Böse sich am Ende, wenn es zu böse wird, ganz automatisch selbst zerstört, weil auch das Böse ist ja ein Teil der Schöpfung und auch gewollt und uns zur Verfügung gestellt, damit wir uns auf bestmögliche und höchstmögliche Art und Weise eben kennenlernen. Und uns beobachten, erfahren können und dann letztendlich transformieren können. Das ist ja immer eine Wandlung, die geschieht, ne? Ein ständiger Kreislauf. Und wir erleben eben eine neue Variante, wie ich das wahrnehme. Das hast du auch mal in einem Video gesagt von Atlantis. Und finde es manchmal erschreckend, wie identisch das ja teilweise läuft. Und frage mich, wie weit wird das gehen? Ja, also.
Ja, so weit, wie es gehen muss, damit wir das Thema gelöst bekommen. Und wenn wir es in diesem Zyklus nicht hinbekommen, dann vielleicht im nächsten. Also so weit bin ich, dass ich da der Schöpfung den Freiraum lasse, selbst dort nicht anzuhaften und zu sagen, okay, wir müssen das jetzt unbedingt dieses Mal alles hinkriegen. Ne, es ist für alles gesorgt. Es gibt immer ein, sozusagen ein Backup. Wenn wir das jetzt, wenn wir diese Erfahrungsrealität aufgrund unserer Muster und Themen einmal komplett abreißen, na gut, wo wird es uns dann wieder hinziehen? Wieder in eine Realität, wo wir es nochmal reinszenieren, nochmal erfahren, bis dieses traumatische Bewusstsein, was dort verankert ist, gefangen genommen wurde, bis sich das Stück für Stück einfach in Heilung geben kann. Aber auch dort, ne, wer bin ich zu sagen, es muss so geschehen, dass die Erde erhalten bleibt? Natürlich, ein Teil in mir würde sich das wünschen, aber wenn es so sein sollte, dass wir in Richtung Selbstzerstörung gehen, dann weiß ich, es geschieht, weil es geschehen muss, weil es von der Schöpfungsordnung so gewollt ist. Es geschieht nichts ohne die Zustimmung von höchster Ebene. Und wenn wir einfach diesen Zyklus nochmal wiederholen sollten, dann, weil wir einfach noch nicht reif gewesen sind. Und ja, ich nehme es auch so wahr, die Vorzeichen sind erschreckend ähnlich wie das, was wir in Atlantis erlebt haben. Ja. Und diejenigen, die das auch schon mal durchlebt haben und wissen, wie der Hase läuft, wie das Spiel geht und die tiefer in den Kaninchenbau eingestiegen sind, die erkennen diese Vorzeichen auch entsprechend und denken sich nicht, ah, nicht schon wieder, ne? Wir hatten das doch alles schon. Ich kenne doch das, ne? Das ist doch ein alter Hut. So, und wie können wir, also ne, die Frage ist dann auch immer, was können wir machen, was können wir nicht machen? Wir können nichts verhindern, was nicht zu verhindern geht. Und die Schöpfung und alles, was ist, wird genau das geschehen lassen, was für alle das Beste ist. Also, ich bin da nicht auf dem Retterpol. Nach meinem Wissen ist es tatsächlich auch so gewesen, dass es damals im Atlantis ganz maßgeblich der Untergang von einer Gruppierung eingeleitet wurde, die eigentlich retten wollten. Ja, es herrschte ja ganz, ganz lange Krieg zwischen verschiedenen Parteien, im Besonderen zwei. Und dann gab es eine Drittpartei, die diesen Krieg beenden wollte, indem sie das Zepter der Macht an sich reißen wollten. Und durch diesen ja eigentlich guten ursprünglichen Impuls, nämlich den Krieg zu beenden, indem sich diese Drittpartei auf den Herrschaftsthron gesetzt hat, durch diese Kombination von dem, dass sie geglaubt haben, sie sind die Auserwählten, sie wissen, wie das Schicksal zu lenken ist, und sie nehmen das Zepter der Macht an sich, um diesen Krieg zu beenden. Wer weiß, ne, wie es gewesen wäre, aber der Impuls damals schon in Atlantis kam von einer Gruppierung, die eigentlich ursprünglich Frieden im Sinn hatte. Also auch dort, egal wer auftaucht, es kommt nicht darauf an, was er auf der Fahne geschrieben hat. Wenn jetzt Erlösungsfiguren auf dem Feld auftauchen, die irgendwie Frieden bringen wollen oder auch mit Liebe werben, hört nicht auf die Worte, hört auf die Schwingungsfrequenz, ne? Weil da bekommt man mit, aus welchem Schöpfungsstrom heraus sie agieren. Ne, ist es aus der dritten, aus der zweiten Matrix, dem luziferischen Licht, was du auch schon angesprochen hast. Ne?
Ja, sehr schön der Hinweis. Genau. Warst du auf Atlantis anwesend? Weißt du
Ich war überall und nirgends.
das? Also ich war nicht da. Ich habe das von einer anderen Ebene aus beobachtet und war damals sehr, sehr besorgt, was auch der Grund war, warum ich zur Erde gegangen bin, weil ich tatsächlich damals die irrsinnige Vorstellung hatte, ich könnte das Böse durch Mitgefühl besiegen. Ja, aber das geht natürlich gar nicht. Die Seelenaufgabe habe ich auch wieder aufgegeben, weil das kann man nicht. Es geht auch nicht darum, das Böse zu besiegen, sondern es geht darum, es im Herzen mit aufzunehmen. Weil indem wir alles aufnehmen, ist nichts mehr gefährlich. Ja.
Genau
Und
so.
ich glaube auch, dass diese Retterposition immer aggressiv ist. Ja, wenn wir retten wollen, das ist aggressiv, dann glauben wir, wir sind besser als Gott und wir wissen es noch besser. Denn in dem Moment, wo wir uns über Gott stellen, haben wir eigentlich unseren Weg verlassen.
Absolut.
Ja, ich glaube, dass oft die Hilfe sowieso eher aus einer Ebene kommen, die wir gar nicht so verstehen, also die nicht glitzernd und ja strahlend auf uns zukommt, sondern dass das eher meiner Erfahrung nach oft eher das Sanfte ist, ne, das Achtsame, das Lassende und wie du schon sagst, man kann es mit dem Herzen spüren, ob es stimmig ist, ne.
Genau.
Manchmal erleben wir Verlockungen, ja, da dieses goldene, glitzernde, da wollten wir dann unbedingt hin, ja, so, oder, naja, vielleicht nicht Gold, aber du weißt, was ich meine, ja, so glitzernd und blitzernd und das wird uns dann als rettend verkauft, aber oft ist es nur ein Wurm an der Angel, ne, so, der dazu dient, uns einzucashen und uns für irgendwas zu benutzen.
Ja, und die Spiri-Szene hat es wirklich auf die Spitze getrieben, ne? Es gibt überall dieses glitzernde, verlockende, gute Gefühle. Schau hier nochmal rein, mach dies noch, mach jenes noch. Und dann gibt es diese Aktivierung und das noch. Und gleichzeitig ist die Frage immer, es ist ja schön und gut, das alles zu machen, aber in welchem Bewusstsein mache ich es? Und welche Angebote fördern es wirklich, dass das Bewusstseinsbeet umgegraben, transformiert wird, weil, ne, es bringt überhaupt nichts, Chakren von links und von links nach rechts zu drehen, wenn das Bewusstsein darunter nicht entsprechend mit transformiert wird. Und ich sehe einfach so viele Angebote, so viele, gerade aus der spirituellen Szene, wo etwas angeboten wird, was ich nicht, und da bin ich immer wieder drum, um den ersten Dominostein, ne? Der erste Punkt, nämlich das eigene Bewusstsein, das Ego aufzulösen. Und wenn das nicht geklärt ist, mit einem getrennten Bewusstsein spirituelle Arbeit zu machen, dann landen wir genau wieder in dem Fahrwasser von Atlantis.
Genau. Ich denke, es ist immer das Spiel zwischen Macht und Ohnmacht. Ne? Wenn wir versuchen, Macht zu erlangen, werden wir ohnmächtig.
Ja.
Und wenn wir die Ohnmacht annehmen, dann werden wir wieder mächtig, aber im Sinne der harmlosen Hingabe, ja, die
Genau.
Selbstbestimmung.
Einmal versuchen wir uns selber zu erheben, dann müssen wir fallen. Es geht nicht anders. Und das andere Mal werden wir erhoben. Das ist was ganz anderes. Das ist da, wo das Leben dann sozusagen uns Rückenwind gibt, wo wir erhoben werden. Aber das ist dann nichts mehr, was wir dann tun. Ne? Es geschieht einfach, ohne dass wir irgendetwas getan haben oder etwas für uns gewollt haben.
Ja, wir waren einfach offen dafür.
Exakt. Ja.
Um diese Gefühle, die die Menschen haben, wie Angst und weil sie fürchten sich ja davor, ja. Also ich erlebe das manchmal, dass dann die Leute sagen, Nicole, ich schaffe das nicht, diese Übung, wenn ich die machen soll, mein Gefühl in mein Herz zu nehmen und fließen zu lassen, dann überwältigt mich die Angst, ja. So. Und das sind dann häufig auch zum Beispiel Menschen, die so Aspektierungen haben, weil sie eben viel Ohnmacht in der Kindheit erlebt haben. Und die verstehen nicht, dass das gar nicht sie selbst sind, sondern ein Verhaltensmuster, was sie kompensativ in der Kindheit entwickelt haben, was jetzt einfach die Führung übernimmt und sagt, du musst die Kontrolle behalten. Sonst Punkt, Punkt, ne? Da kann ja jeder für sich seine eigenen Ängste einsetzen. Es kann Angst sein, abgelehnt zu werden. Es kann Angst, die Angst sein, die Anerkennung zu verlieren, sich zu sterben oder sich zu zersetzen. Ja, ist ja auch eine Grundangst, die wir haben oder alle Menschen irgendwo in sich tragen. Und können sich dann nicht auf den Prozess erst einmal einlassen, ja, in die Hingabe zu kommen. Und ein Trick, den ich dann immer anwende, ist, dass ich sage, nimm es an, ja, nimm das Worst-Case-Szenario an und nimm einfach jetzt auch deine Angst an, weil Angst ist Enge und die kann ja nur entstehen, wenn ich mich verkrampfe und erlaube, dass es da ist und halte einfach im Raum auch zum Beispiel die Hilflosigkeit, ja. Du nichts, halte sie einfach nur. Und dann löst sich das oft einfach auf und es fließt von ganz allein, ja. Und dann fragen sie sich, wie sind sie jetzt dahin gekommen? Ja, aber es war ganz einfach. Es ist durch das Annehmen dessen, was unannehmbar erschien, hat es sich einfach selbst erlöst.
Ja.
Ja, viele Menschen haben vergessen, dass sie reine Liebe und Freude sind. Dass sie wirklich nur Liebe und Freude sind. Und Liebe und Freude, da ist nichts Negatives drin. Und wir sind ein Teil der Schöpfung. Die Schöpfung liebt uns über alles. Und die Schöpfung würde nie zulassen, dass ein Teil von ihr selbst zerstört wird. Das ist nur Show, die wir erleben, nur in einem Film, der kann oder der ist für uns sehr real, weil wir körpergebunden hier sind. Aber letztendlich ist es ja nur ein Spiel. Und darin habe ich erkannt, wie viel Liebe da drin steckt. Das zu erlauben, den Menschen zu erlauben, so viele und auch leidvolle Erfahrungen zu machen. Denn man möchte ja sein Kind eigentlich retten und schützen und möchte ja nicht, dass es schlechte Erfahrungen macht. Und das ist schon sehr viel Liebe zu sagen, auch unseren Mitmenschen gegenüber, wenn die nicht unserer Meinung sind. Einfach zu sagen, es ist okay. Und uns nicht darüber zu stellen und zu sagen, ich weiß es besser, du wirst es schon noch sehen. Sondern wirklich zu sagen, es ist okay.
Ja. Liebe ist auch und vor allem dem anderen sein Schicksal zugestehen. ne, ihm wirklich seinen Weg zu lassen, ihn freizulassen in seinen Entscheidungen. Und ja, das ist etwas, was geschieht, wenn wir die Größe des freien Willens in diesem Spiel, in dem wir sind, wirklich zutiefst erkennen und auch akzeptieren. Das ist ja das überhaupt, wofür wir uns hier getroffen haben, auf dem Spielbrett, freie Willensentscheidungen experimentell auszuprobieren. Und dafür gibt es einfach mal hell und dunkel, Dualität, schwarz und weiß. Anders könnten wir gar nicht Entscheidungen lernen, wenn es nicht die zwei gibt, zwischen denen wir uns entscheiden könnten. Und ja, jedem da seine Entscheidung und seinen Weg und sein Schicksal zu lassen, ist eine ganz hohe Form der Liebe, weil wir eben dort nicht eingreifen, uns dort nicht überheben und zu sagen, na, natürlich ist es manchmal schwer, wenn wir sehen, wie sich Menschen durch ihre Entscheidung ihr eigenes Grab schaufeln. Und gleichzeitig, wenn wir intervenieren, wenn wir reingrätschen, dann ist das auf einer gewissen Ebene, ja, einfach mit Vorsicht zu genießen, weil auch das einfach eine Lernerfahrung ist, die einen begrenzten Zeitraum hat, die ein begrenztes Spielfeld hat. Und jenseits dessen sitzt einfach die Seele und schaut herunter und sagt, ja, bei den Erfahrungen, wo wir nein, nein, nein schreien.
Genau. Und es reicht manchmal 1%, ne? Das 1% sagt doch, ich will die Erfahrung machen, und dann macht der Mensch die Erfahrung halt nochmal. Das ist etwas, was ich wahrgenommen habe. Wir können ja nicht 100% Licht auf die Erde bringen, weil ja ein Teil der Materie eben auch benötigt wird in der Verspannung. Ich empfinde Materie immer als eine Verspannung. Das heißt, die leidet auch für uns, ja, damit wir Erfahrung machen können, was ja auch schon sehr viel Liebe vom gesamten Universum ist. Und wir brauchen einfach einen Teil, um hier als Menschen auch leben zu können. Und das auch mit zu akzeptieren, dass das so ist. Und ich glaube, dass immer wenn wir versuchen, dem anderen uns überzustülpen in dem, was wir glauben, was richtig ist, dass es in dem Moment eben auch wieder eher ein karmischer Weg ist, ja, ein verbogener Vertreter und sich selbst am Ende ja auch selbst blockierender Weg ist, der am Ende früher oder später in eine Sackgasse führt.
Ja, und da ist die Frage, wenn wir diesen Weg gehen, immer, wie können wir uns bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen? Wenn wir uns vorstellen, wie ein getrenntes Bewusstsein durch die Welt geht, ne, das lässt eine Zerstörungsspur hinter sich. Das geht so, dass es einfach so starke Impressionen, Imprints setzt. Und je verbundener das Bewusstsein wird, desto feinstofflicher werden die Spuren, die es auf dem Weg hinterlässt. Und man spricht ja auch von den großen Meistern, dass diejenigen dann wirklich keine karmischen oder energetischen Spuren bei egal was sie machen, mehr hinterlassen. Und das ist etwas, was dann geschieht, wenn ich mit der Wahrnehmung Konsistenz bei mir und meinem Gegenüber gleichermaßen bin, bei mir und allem, was im Raum präsent ist. Also wenn das Bewusstsein nicht mehr zentralisiert ist auf diesen Körper, sondern frei im Raum fließen kann, dann kann ich alles gleichermaßen wahrnehmen als mich selbst und hinterlasse auch keine Spuren mehr.
Genau. Und damit
Ja.
genau hat das Ego ein Problem, ne?
Ja.
Dass es sagt, ja, aber wenn ich keine Spuren hinterlasse, dann bin ich nicht mehr. Aber wir waren noch nie.
Ja. Ja, das ist eine sehr hohe Ebene, wo wir erkennen, es war wirklich nur ein Traum, in dem wir gelebt haben. Ja.
Wir glauben, wir müssen etwas retten. Dabei ist alles okay, so wie es ist. Aber
Und wir retten ja immer genau das, was nicht existiert.
ja.
Und durch unser Retten existiert die Illusion dessen fort. Also,
Genau. Ja, das ist eine sehr schöne Energie und sehr schöne Vorstellung und Bilder. Da fällt mir aber dann doch auch wieder ein, wie zum Beispiel gewisse Dunkelwesen hierher geholt wurden auf die Erde. Und ich das so empfinde, dass in den Sitzungen sie eben oft darum bitten, auch wieder nach Hause zu dürfen. Und viele kann ich auch wieder nach Hause begleiten, was teilweise völlig verschiedene Orte sind, die ich nicht bestimme, sondern mir zeigen lasse von der Schöpfung oder die Schöpfung macht es selbst, wenn ich es nicht kann. Ich kann es ja sowieso nicht, ich bin ja nur das Instrument, aber ich erlebe manchmal auch Wesen, die sich noch nicht zurückführen lassen. In einem Video hast du gesagt, dass sie sich uns zeigen, damit wir sie zurückführen können.
Ja.
Was ist mit denen, die wir zwar sehen, die uns begegnen, die wir aber nicht zurückführen können? Was denkst du, ist der Grund, warum zeigen sie sich uns trotzdem?
Also ich würde trotzdem bei der These bleiben, dass diejenigen, die hier erscheinen, die bis in unser Resonanzfeld kommen, Wesen sind, die eigentlich nach Hause wollen. Unbewusst vielleicht. Im Widerstand dagegen vielleicht, aber sie wollen nach Hause. Und dieser unbewusste innere Wunsch oder Trieb nach Selbstauflösung und Rückkehr in den Ursprung lässt sie in diese Resonanzfelder reingehen. Wir sind sowieso auf einem Läuterungsplanet, wo Licht und Schatten sich begegnen und Hand in Hand gehen. Und damit ist dieser Planet einfach immer Sprungbrett in die höheren Sphären. Und ich würde sagen, diejenigen Wesen, die wirklich hier noch präsent sind, anwesend sind, haben zumindest auf einer gewissen Bewusstseinsebene die Offenheit, wirklich auch zurückzugehen. Ja.
Zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dann auch, wenn ich eben damit arbeite und stelle fest, die lassen sich jetzt nicht nach Hause begleiten, möchten das nicht, dann unternehme ich natürlich auch keinen Versuch. Manchmal kann ich nicht mal irgendetwas für die Wesen tun, dass sie aber trotzdem etwas heraus für sich genommen haben aus der Erfahrung und es eben ein Puzzleteil war, so wie ich eben manchmal auch vor 10, 15 Jahren Klienten was gesagt habe und die waren vielleicht im Widerstand und weil ich das auf den Punkt gebracht habe, was sie noch nicht sehen wollten und dann 15, 16 Jahre, keine Ahnung, plötzlich bei mir anrufen und sagen, Nicole, jetzt weiß ich genau, was du gemeint hast und jetzt würde ich gerne daran arbeiten.
Ja, wir können nur Samen sehen, ne? Und dann müssen wir schauen, es fällt auf dieses oder jenes Beet, aber das ist dann nicht mehr unsere Angelegenheit. Und entweder gehen sie auf oder auch nicht.
Und so siehst du das auch bei den Wesen, dass sie dann vielleicht das ein oder andere lernen und dann doch gehen. Aber dann ist es nicht unsere Aufgabe, direkt temporär auch ihnen zu helfen, jetzt in diesem Augenblick, ne? Also.
Es sind immer wieder Annäherungsversuche, die die Dunkelheit ans Licht macht. Das ist wie eine Fliege oder ein Insekt, was die Kerze umringt und umfliegt und immer wieder reinfliegt, bis dann das heilige Transformationsfeuer sie erwischt und sie
Sehr
den
schön.
Übergang machen.
Ja.
Na, aber es ist ganz oft so, dass diese Dunkelkräfte sich vom Licht wie angezogen fühlen, magnetisch. Weil sie es besitzen wollen, weil sie es unter ihre Macht bringen wollen. Das ist die eigentliche Intention, aber darunter liegt immer dieser Wunsch, durch das Feuer selber zu gehen. Na, und dann, ja, entweder geschieht es oder es sind erstmal Annäherungsversuche.
Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt auf dem Weg, wieder in seine Schöpferkraft zu kommen und in seine Selbstliebe zu kommen, ist auch wirklich darauf zu achten, dass man wirklich authentisch in sich bleibt, ne? Und nicht irgendwas über den Verstand, über unser Monkey Mind irgendwas aufnimmt und ja, Formeln nachplappert, die nicht identisch sind mit uns, sondern die Dinge wirklich prüft. Ist es richtig oder verkaufe ich mich? Ne? Denn ich glaube, die Verlockungen sind auch in der heutigen Zeit sehr groß und teilweise auch noch subtiler geworden, also noch teilweise unoffensichtlicher geworden, da nicht wieder in neue Abhängigkeitsgeschichten zu laufen. Weil ich glaube, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg hat. Wir können zwar den Menschen zeigen, wie er zu sich selbst kommen kann, aber den Weg, der ist individuell ja bei jedem anders. Ne? Jeder kommt anders dorthin. Also vielleicht gibt es Tools, ja, mit denen wir arbeiten können. Aber der Weg an sich, der ist ja individuell völlig verschieden. Und das ist auch gut so. Und wenn dann etwas kommt, was sich überstülpt, dann ist das immer ein gutes Zeichen dafür, dass das eben nicht richtig ist. Ne? Oder man noch nicht so weit ist, wie auch immer, aber dann ist es auch nicht richtig.
Ja, und wir werden uns alle begegnen an dem Ort, wo wir alle schon eins sind, ne, wo es gelöst ist, wo es keinen Weg mehr zu gehen gibt. Und das ist etwas, das ist zeitlos, es ist ewig. Und ja, an dem Ort werden wir uns alle wieder begegnen. Es ist so schön, das wahrzunehmen und dann aus dem Ort jeden seinen Weg gehen zu lassen, weil man eh weiß, dass man wieder zusammenkommt. Ja.
Denkst du, dass die Menschen, mit denen wir inkarnieren, immer wieder die gleichen sind, mit denen wir wieder inkarnieren und dass das auch tatsächlich, ja, sag ich mal, wie soll ich das sagen, wirklich auch am Ende, wenn die Blockaden gelöst sind, immer noch so ist oder dass man durchaus auch da wieder getrennte Wege geht, weil man eigentlich energetisch gar nicht zusammenpasst.
Also es gibt Seelengruppen, möchte ich sagen, die schon gemeinsam sich für Erfahrung verabreden. Inwiefern das dann alles stattfinden kann hier oder nicht, steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber es wird schon nach bestmöglich alles so arrangiert, dass die Seelengruppen dann auch reinkarnativ einfach eine gewisse Konsistenz behalten, also eine gewisse soziale, gemeinschaftliche Konsistenz. Und klar, in dieser gegenwärtigen Zeit ist alles irgendwie in alle Richtungen geöffnet. Es finden auch ganz, ganz viele Verbindungen über die Seelengruppen hinaus statt, in andere Räume und Bereiche. Das ist ja ein Qualitätsmerkmal der Zeit, wo wirklich alle Siegel und Riegel und Abschlüsse irgendwie so aufgerissen werden und auf einmal man die Freiheit hat, okay, ganz stark in diese Richtung zu gehen oder ganz stark in die andere. Und ich sehe, dass diese Seelengruppen, Gruppierungen auf jeden Fall in der kommenden Zeit auch wieder zusammengeführt werden, dass diese Urordnung, die heilige Schöpfungsordnung, wieder in Gleichgewicht kommt, dadurch, dass die Seelen, die schon lange, lange Zeit miteinander den reinkarnatorischen Weg gehen, sich auch finden.
Das ist sehr schön, sehr schönes Bild. Danke. Das nehme ich auch so wahr. Ich empfinde tatsächlich, dass gewisse Seelen miteinander sich auch verabredet haben, um Leiterfahrungen zu machen. Gerade in Familien und Partnerschaften passiert das ja sehr extrem, weil da ja viel Macht oft auch eine Rolle spielt. Und dass, wenn dann das Karma abgelöst ist und die Menschen wirklich freier und freier werden, dass gewisse Menschen aus dem Leben treten und dann ist man vielleicht auch eine Weile etwas mehr alleine. Und ich glaube, das ist auch genau der ganz, ganz wichtige Punkt, vor dem zwar sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viel Angst haben vor dem Alleinsein. Aber ich glaube, genau das können, also genau das zu können, alleine zu sein und mit sich trotzdem all eins zu sein, legt aber die Grundlage, um wieder genau die anzuziehen, die eigentlich mit uns in richtiger Resonanz sind. Ne? Weil es, wenn der Parasit abfällt, ist der Baum vielleicht geschwächt und hat Angst, aber er stärkt sich und dann dann kommt er auch in seine Kraft und kann sich wieder mit den anderen Bäumen im Wald verbinden, ne, und sich gegenseitig stärken.
Ja, es ist wirklich ein großer Neuordnungsprozess, ne, dass diejenigen, die wirklich zusammengehören, auch jetzt gerade zusammenfinden. Und alles andere geht nun mal zu Bruch und das schmerzt, ja, auf einer gewissen Ebene, auf einer höheren Ebene wird jubiliert, weil das erst die Möglichkeit eröffnet, dass dann auch die entsprechenden Verbindungen stattfinden können. Ja.
Es ist ja immer so, dass ein anderes Wesen, wenn wir in Kontakt sind, immer auch ein Print in uns hinterlässt, ne? Eine
Absolut.
Signatur und die Signatur seines eigenen Karmas, was er auf uns versucht zu übertragen, nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach aus dem Glauben heraus, dass das die Wirklichkeit ist. Und wenn uns das zu sehr eingeschränkt hat, weil es so dominant war, und es dann wieder aus unserem Leben abfällt, dann entsteht ja ein großer freier Raum. Das tut erstmal weh, weil diese Signatur in uns noch da ist und wir möchten sie wieder füllen mit irgendwas. Ich erlebe das so, wenn wir wirklich ganz mit uns sind, dann ist zwar der Trennungsschmerz und es fließt aus uns raus. Es ist ja auch eine Reinigung zu weinen, zu trauern und dazu zu stehen, dass wir verletzbar waren. Traurigkeit ist ja auch gar nicht schlimm, wenn wir sie ganz annehmen. Es ist ein sehr schönes Gefühl. Und dann entsteht in uns plötzlich, dass dieser Abdruck rausgeht von ganz alleine und wir wieder in unsere Gesamtheit und runde Form zurückfinden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch zu lernen, wirklich mit sich alleine zu sein, ne? Diese Angst zu überwinden, allein zu sein. Weil ich glaube, danach geht es dann richtig los. Also man könnte jetzt sagen, das ist die Belohnung, aber so denkt das System ja nicht. Sondern es ist einfach so, ne? Dass wenn das Feld ruhen kann und mal nicht arbeitet, dann kommt hinterher, es kommen auch die Vitalstoffe zurück. Ne?
Ja,
Ja.
wow, wir sind echt durch viele verschiedene
Thema.
Themen durchgegangen.
Ja.
Ich glaube, dass wirklich viel dabei war, um nochmal tiefer zu reflektieren. Ja.
Ja, ich fand das sehr, sehr schön, Robin. Vielen Dank. Das war sehr, sehr schön. Und ja.
Ja, ich danke dir auch für all deine Impulse, die du mit reingegeben hast.
Sehr, sehr gerne.
Ne.
Ich würde gern darauf hinweisen, dass ich ein kostenloses E-Book in die Videobeschreibung verlinke, wo du lernen kannst, mit den neun goldenen Regeln der Selbstliebe wieder zu dir zu finden, mit dir auch allein zu sein und für dich gut zu sorgen.
Ja, schön, dass es so viele Angebote zur Zeit gibt und
Ja, du hast
ja.
auch so wunderbare Angebote, deine Lebens- und Seelensprache. Da bin ich sehr neugierig drauf. Da würde ich auch gerne mal reinschauen.
Ja.
Ja, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch mal eine Episode 2 mit anderen Themen.
Ja.
Ja.
In diesem Sinne, danke dir.
Ich danke dir. Alles Liebe.